SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Post und das BKW unter Druck.
Wenn man eine Staatsgarantie hat, bedeutet das, man kann Risiken eingehen, für die man dann am Schluss nicht zahlen müsste.
Wenn staatsnahe Betriebe zu unternehmerisch werden, drücken sie der privaten Konkurrenz die Luft ab, klagen die Kleinen. Kleider machen Leute und manchmal machen sie auch arbeitslos. Die Kleidermarke Schild verschwindet und damit auch 80 Stellen. Die letzte Expo kam nur mit Ach und Krach zustande. Jetzt träumen einige von einer neuen Landesausstellung.
Wir nennen das ganze Jahr ein Rendezvous der Schweiz.
Warum braucht es eine neue Landesausstellung? Wir fragen im Tagesgespräch den Retter der Expo 02, Franz Steinecker. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Fabian Schlurp. Er hat die Nachrichten.
Die Kleidergeschäfte Herrenglobus und Schild verschwinden. Der Migros-Genossenschaftsbund will seine beiden Marken unter dem Namen Globus zusammenführen. Laut Migros ist die Neuausrichtung eine Reaktion auf Veränderungen im Schweizer Modemarkt. Der starke Schweizer Franken und der Einkaufstourismus hätten den Schweizer Textilmarkt schrumpfen lassen. Durch den Zusammenschluss würden in der Zentrale in Spreitenbach 80 von 400 Stellen wegfallen. Entlassungen solle es keine geben, verspricht die Migros. Ob auch Filialen geschlossen oder neu eröffnet werden, werde während der kommenden 5 Jahre entschieden. Der Luxusgüterkonzern Richemont hat im Geschäftsjahr 2016 rund 1,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das sind 46% weniger als im Jahr davor, wie das Unternehmen mitteilt. Der Umsatz sank um 4% auf 10,6 Milliarden Euro. In der Türkei sind fast 60 weitere Personen verhaftet worden. Die Aktion richtete sich gegen frühere Mitarbeiter der Börse von Istanbul. Laut Medienberichten sollen sie einen verschlüsselten Kurznachrichtendienst genutzt haben, der eigens für Anhänger des Predigers Fethullah Gülen entwickelt worden sei. Gülen soll für den Putschversuch vom letzten Juli verantwortlich gewesen sein. Zudem hat die türkische Polizei den Online-Chef der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet festgenommen. Cumhuriyet ist die älteste Zeitung der Türkei und zählt zu den entscheidendsten Kritikern von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die türkische Regierung geht seit dem Putschversuch vom letzten Juli mit massenhaften Festnahmen gegen mutmaßliche Unterstützer der Revolte vor. 49.000 Personen wurden verhaftet, 145.000 Beschäftigte wurden entlassen oder suspendiert. China und die USA haben sich auf verschiedene Handelsvereinbarungen geeinigt. So will China den Import von US-Rindfleisch wieder zulassen. Im Gegenzug soll gekochtes Geflügelfleisch aus China wieder in den USA verkauft werden können. Außerdem soll künftig US-Flüssiggas nach China geliefert werden. Und beide Länder wollen den Marktzugang für Finanzdienste weiter öffnen. Diese Vereinbarungen sind erste Ergebnisse des 100-Tage-Aktionsplans von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Trump will, dass künftig mehr US-Produkte auf dem chinesischen Markt verkauft werden, um das Handelsdefizit zu senken. Beim Anschlag auf einen hohen Politiker sind in Pakistan mindestens 10 Menschen getötet worden. Der Anschlag ereignete sich in der Provinz Balochistan. Unter dem Auto des stellvertretenden Vorsitzenden des Oberhauses des Parlaments sei eine Bombe explodiert, teilt die Polizei mit. Der Politiker selber sowie ein Dutzend weitere Menschen seien verletzt worden. Die US-Regierung hat einen möglichen Verkauf von Waffen an die Vereinigten Arabischen Emirate bewilligt. Laut der zuständigen Behörde handelt es sich um 160 Flugabwehrraketen des Typs Patriot im Wert von 2 Milliarden Franken. Der Verkauf werde zur Sicherheit der USA beitragen, indem die Sicherheit eines wichtigen Verbündeten verbessert werde, schreibt das Amt für Sicherheitszusammenarbeit. Weibliche Angestellte können in Deutschland künftig Auskunft verlangen über den Lohn ihrer männlichen Arbeitskollegen. Der Deutsche Bundesrat hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Das Gesetz soll für mehr Lohngleichheit zwischen Mann und Frau sorgen. Gelten soll das geplante Auskunftsrecht über die Löhne in Firmen ab 200 Mitarbeitern. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sollen zudem überprüfen und in einem öffentlichen Bericht darlegen, ob sie die Lohngleichheit einhalten. Zeitungen dürfen Empfehlungen zu Abstimmungen abgeben, auch wenn es sich um Abstimmungen im Ausland handelt. Diese Ansicht vertritt der Schweizer Presserat. Konkret geht es um die Zeitungen «Blick» und «Blick am Abend», die dazu aufgerufen hatten, bei der türkischen Verfassungsänderung «Nein» zu stimmen. Das sei nicht objektiv, beklagte sich ein Leser und wandte sich an den Presserat. Es gebe keine Regelung, die Journalisten verbieten würde, Stellung zu beziehen zu politischen Themen, befand der Presserat. Er ist deshalb gar nicht auf die Beschwerde eingetreten. Das Wetter bis morgen Abend ist es mindestens zeitweise sonnig. Vor allem heute Nachmittag und am Abend kann es da und dort Schauer oder Gewitter geben. Die Temperatur erreicht 20 Grad. Im Süden ist es heute gewitterhaft bei 17 Grad. Morgen wird es ziemlich sonnig mit einzelnen Schauern bei 23 Grad.
Der Berner Stromkonzern BKW macht seine Sache gut. Das wird wohl an der Generalversammlung heute auch so beurteilt. Das Unternehmen expandiert rasant. Fast im Wochentakt hat die BKW kleine und mittlere Unternehmen aufgekauft. Doch das freut nicht alle. Das lokale Gewerbe protestiert. Das wirft die Grundsatzfrage auf, was dürfen Unternehmen, die ganz oder zu Teilen im Besitz der öffentlichen Hand sind? Und welche Vorteile haben sie? Wirtschaftsredaktor Matthias Heim ging der Frage nach.
Im Prinzip geht es um eine einzige Frage, sagt Peter Hettich, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen.
Die Befürchtung ist natürlich, dass öffentliche Unternehmen aus einer starken Position, vielleicht sogar aus einer Monopolsituation, solche Märkte bewirtschaften und dann Vorteile haben gegenüber Privaten im Wettbewerb.
Die BKW ist nur das jüngste Beispiel, das diese Diskussion erneut entfacht hat. Die Post, die SBB, aber auch eine Stadtgärtnerei beispielsweise sind regelmäßig mit solchen Fragen konfrontiert. Zur Gratwanderung wird es für diese Unternehmen immer dann, wenn sie außerhalb ihres eigentlichen Kerngeschäfts tätig werden.
Aus meiner Sicht ist es völlig problemlos, wenn ein öffentliches Unternehmen in seinem Kerngeschäft mit der Zeit geht und versucht, technisch aktuelle, gute Produkte und Dienstleistungen der Öffentlichkeit anzubieten. Es ist dann schwieriger, wenn wir halt in Märkte eintreten, wo schon viele Private tätig sind. Und hier müssen wir einfach schauen, dass gleich lange Spiesse herrschen.
Und genau diese gleich langen Spiesse seien nicht immer gegeben, stellt der Schweizerische Gewerbeverband fest. Henri Schneider ist beim Verband zuständig für Wirtschaftspolitik und sagt:
Wenn man dann Geld braucht und die Geldgeber wissen, dass der Staat im Hintergrund steht, sind die Geldgeber eher bereit, Geld zu geben. Und dann hat die BKW eben einen Monopolbereich. Das bedeutet, dort ist sie alleine tätig, dort hat sie keine Konkurrenz, dort verdient sie sicheres Geld. Dieses Geld nimmt sie dann und kauft KMU-Betriebe auf oder drängt KMU aus den Märkten.
Dem widerspricht die BKW vehement. Mediensprecher Tobias Fessler.
Also die Geschäfte sind strikt getrennt. Der Monopolbereich ist strikt vom restlichen Geschäft, das am freien Markt stattfindet, getrennt. Das ist die Bedingung vom Regulator und daran hält sich die BKW.
Die Kritiker aus dem Gewerbe können bislang keine Beweise bringen, dass die BKW gegen diese Regeln verstoßen würde. Kommt hinzu, dass die grossen Firmen wie Energieunternehmen, die SBB oder die Post auch von Gesetzes wegen minutiös durchleuchtet werden. So hat beispielsweise die Aufsichtsbehörde der Post aktuell keine Hinweise, dass die oft kritisierte Post ihre Dominanz ausnutzen würde und Dienstleistungen auf dem privaten Markt missbräuchlich quersubventioniert. Ist die Kritik des Gewerbes letztlich also nicht auch der Versuch, sich neue Konkurrenz vom Leib zu halten? Jetzt, wo die ehemaligen Staatskolosse sich immer mehr wie private Unternehmen verhalten, etwas, das ja von liberaler Seite explizit gefordert ist, Henri Schneider vom Gewerbeverband sagt:
In der Tat hat man jahrelang gefordert, dass sie besser werden, effizienter werden und vor allem Gewinne machen. Das stimmt. Aber man hat das gefordert in ihrem Kompetenzbereich. Und man hat eben nicht gesagt, dass sie dann in anderen Gärten grasen sollen.
Wie groß dieser Garten künftig sein soll, ist vor allem auch eine politische Frage. Deshalb plant der Gewerbeverband mit einer Kampagne, die Diskussion darüber neu zu lancieren. Für Peter Hettich, Wirtschaftsrechtsprofessor an der Universität St. Gallen, ist von vornherein klar.
Das ist extrem schwierig. Ich glaube, das Umfeld ist einfach zu komplex, als dass es hier eine einfache Lösung gibt.
Drehte sich in den 1990er Jahren die Diskussion um die grundsätzliche Frage, Staatsunternehmen zu liberalisieren, so dreht sie sich heute viel mehr um die konkrete Ausgestaltung dieser Liberalisierung.
12.40 Uhr Rendezvous mit diesen Themen. Über 113.000 Menschen sollen unter Putschverdacht in türkischen Gefängnissen stecken. Heute geht's auch Börsianern an den Kragen. Edel ist in bei der Migro. Schild heißt Neu-Globus. Und Edel ist auch im Internet angesagt. Zum Schrecken der Luxusmarke Richemont. Sie hat den Trend verschlafen. Alt und jung, links und bisher apolitisch, unterschiedlichste Menschen, eins Donald Trump im Protest gegen seine Politik. Die Polizei klingelt und dann klicken die Handschellen. Heute Morgen in Istanbul wieder dieses Vorgehen. Die türkischen Behörden haben über 100 Haftbefehle erlassen. Fast 60 Personen, die an der Istanbuler Börse gearbeitet haben, sind hinter Gittern gelandet. Der Vorwurf, sie hätten einen verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst verwendet, der laut Regierung speziell für Gülen-Anhänger entwickelt worden ist. Erdogans Regierung geht nun also auch gegen Wirtschaftsfachkräfte im Land vor. Was ist von diesen Vorwürfen gegen die Börsenangestellten zu halten? Das fragte ich Luise Sammann, sie ist freie Journalistin in Istanbul.
Ich denke, dieses Vorgehen jetzt zeigt ganz einfach nochmal, dass es inzwischen wirklich jeden treffen kann in der Türkei, also auch Börsenangestellte, die man ja jetzt zuallererst vielleicht nicht unbedingt für Putschisten oder Terroristen halten würde. Aber es zeigt eben einfach, dass die ganze Gesellschaft von diesem Vorwurf der Terrorunterstützung und der Putschunterstützung inzwischen betroffen sein können. Und es zeigt uns auch, dass die Verhaftungen weitergehen eben. Und die türkische Regierung hat das ja auch mehrfach angekündigt, dass sie weitere Razzien plant und dass die Gefahr, die sie in der Gülen-Bewegung sieht, noch nicht gebannt sei und der Kampf deswegen weitergehen müsse.
Anhänger von Fethullah Gülen vermutet die Polizei auch weiterhin in den Medien. Der Online-Chef der Zeitung Cumhuriyet soll offenbar verhaftet worden sein diesen Morgen. Dieser Anhänger von Gülen könnte an dieser geradezu stereotypen Begründung vielleicht doch etwas dran sein?
Das scheint gerade in dem Fall eines Angestellten der Zeitung Cumhuriyet ganz, ganz unwahrscheinlich auf den allerersten Blick, sage ich mal, ohne dass ich wirklich natürlich juristisch einschätzen könnte oder diesen betroffenen Journalisten persönlich kenne. Aber wir wissen, dass die Zeitung Cumhuriyet traditionell eine linke, eine säkulare Zeitung ist. Sie ist sozusagen die Bastion in den türkischen Medien der säkular denkenden Türken, der Atatürk-Anhänger, die wirklich sich immer traditionell gegen diese islamischen Verbindungen und auch gegen die Gülen-Bewegung ausgesprochen haben, schon lange bevor die Gülen-Bewegung jetzt hier zur Terrororganisation erklärt wurde. Gerade deswegen scheint das so unwahrscheinlich. Aber natürlich ist das inzwischen eine Art Generalvorwurf auch geworden hier. Selbst linke Aktivisten, die sich ihr Leben lang offen gegen die Gülen-Bewegung eingesetzt haben, sogar aktiv, werden inzwischen unter dem Vorwurf verhaftet. Sie seien selbst Anhänger dieser Bewegung. Das heißt, es überrascht nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Gegen mutmaßliche und angebliche Putschisten wird also weiterhin ermittelt und weiterhin werden Leute verhaftet. Ich habe hier die Zahl gelesen, dass über 113.000 Menschen wegen diesem Vorwurf in Haft sein sollen. Können Sie etwas zu dieser Zahl sagen?
Also die Zahlen sind natürlich ganz schwierig einzuschätzen. Sie ändern sich ständig. Es gibt immer weitere Verhaftungen. Gleichzeitig werden viele ja auch nur erstmal, also in Anführungsstrichen nur in Gewahrsam genommen und dann nach wenigen Tagen wieder entlassen. Und dann werden Ermittlungen eingeleitet. Das heißt, es ist ganz schwer, da eine ganz klare Zahl zu sagen. Der türkische Justizminister jedenfalls hat vor einer Woche Zahlen bekannt gegeben. Und demnach wird momentan gegen 150.000 Menschen in der Türkei ermittelt. Dazu kommen die mehr als 100.000 entlassenen Beamten ja auch. Das heißt, es sind inzwischen auf jeden Fall Hunderttausende von Menschen betroffen. Das steht fest.
Unter den Verhafteten sind sowohl Polizisten wie Militärleute, wie Professorinnen, Lehrer. Gleichzeitig ist die türkische Wirtschaft in einer immer schlechteren Verfassung. Lässt sich da ein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Sachen herstellen?
Ja, sicherlich insofern, als dass ein Land, das derartig instabil ist, wie es die Türkei inzwischen ist, nach all diesen Verhaftungen, Enteignungen, das ist natürlich ein Klima, das Investoren abschreckt, sie fernhält. Wir wissen, dass sich viele, viele ausländische Investoren inzwischen zurückhalten, die Türkei einfach nicht mehr als sicheres Investitionsland ansehen. Und auch die Türken selbst, also auch in der kleinen Mikroökonomie zum Beispiel, wenn man hier auf den Markt geht, man spürt es, die Leute halten ihr Geld zusammen, viele sind vorsichtig, weil keiner weiß, was morgen ist. Und das ist immer sicherlich ein Grund für die Wirtschaft, schlechter zu laufen.
Sagt die Journalistin in Istanbul, Luise Sammann. Die Namen Herrenglobus und Schild verschwinden also. Das hat die Besitzerin dieser Namen entschieden, die Migros. In Zukunft heißen alle Modeketten nur noch Globus. Dieser Umbau hat, wie fast immer, einen Abbau zur Folge. In der Zentrale in Spreitenbach fallen 80 Stellen weg. Dennis Schmutz, Sie waren für uns an der Medienkonferenz der Migros und sind noch unterwegs. Der Name Schild ist Geschichte. Ist Schild zu wenig gut, zu wenig erfolgreich, um mit diesem Namen noch Geld zu machen?
Ja, Schild geht es in der Tat schlechter als zum Beispiel den Globus-Warenhäusern. Schild kam ja vor 4 Jahren zu Globus und hat seither 19% an Umsatz verloren. Schild ist mit seinen Kleidern im Mittelpreissegment und deshalb noch stärker Einkaufstourismus und zunehmender Online-Konkurrenz ausgesetzt. Also der Verdrängungskampf ist noch größer als bei den teureren Premium-Marken von Globus. Und deshalb ist man jetzt zum Schluss gekommen, dass man die Strategie ändern muss, um längerfristig als Globus-Gruppe wieder mehr Umsatz machen zu können.
Was geschieht denn mit den Läden? Also führt die Migros alle Schild-Filialen weiter?
Da ist zurzeit noch vieles unklar. Es heißt, dass jetzt in den kommenden 5 Jahren alle Filialen einzeln angeschaut werden. Und ob Filialen geschlossen werden und welche, das ist noch unklar. Thomas Herbert, der CEO von Schild, sagte auch, es könne auch Neueröffnungen geben. Klar ist, er hat ein paar Beispiele genannt, dass zum Beispiel in Zürich, wo es einen Herrenglobus, einen Globus und einen Schild gibt, alle 3 Standorte erhalten bleiben. Aber klar ist auch, dass der Name Schild wegfällt. Das heißt, die meisten Schildläden werden wohl zu Globusläden. Also das heißt, dass dann vielleicht noch eine Parfümabteilung und gastronomische Angebote dazukommen. Klar ist auch, es gibt einen Stellenabbau und zwar am Hauptsitz in Spreitenbach, dort gehen 80 Stellen verloren, unter anderem zum Beispiel, weil die Marketingabteilungen zusammengelegt werden.
Danke, Dennis Schmutz, für die neuen Informationen noch von unterwegs. Und wir bleiben beim Thema Konsum. Richemont macht Geld mit Luxus, mit teuren Uhren und teurem Schmuck. Marken wie Cartier und IWC gehören zum Konzern. Doch das Luxusgeschäft lief auch schon besser als im letzten Jahr. Was auch mit dem Internet zu tun hat. Denn Richemont hat den Online-Markt unterschätzt, wie so viele in der Luxusbranche. Wirtschaftsredaktor Samuel Emch.
Die Ledertasche aus der neuesten Designer-Kollektion oder die 18-Karat-Golduhr mit Perlmutter-Zifferblatt für mehrere tausend Franken. Einfach so, per Mausklick. Etwas, das immer öfters geschieht. Es seien sogenannte Millennials, die Luxusgüter auch gerne online einkaufen, sagt Alexander Thiel, Luxusgüter-Experte und Partner beim Beratungsunternehmen McKinsey.
Die Millennials, über die wir so oft reden, Leute, die nach ungefähr 1980 geboren worden sind, die erwarten, dass ein Produkt sowohl online als auch offline verfügbar ist und dass sie leicht von einem Kanal zum anderen hin und her springen können.
Bis vor ein paar Jahren waren Luxusbrands noch überzeugt, online ist nichts für sie. Denn ihre Kunden wollen das edle Produkt immer zuerst anfassen.
Wenn wir das Beispiel Uhren nehmen, dann ist es oft so, dass ich die Uhr am Handgelenk spüren will, bevor ich sie wirklich kaufe. Ich will sie sehen, ich will sie erleben, bevor ich die Franken auf den Tisch lege.
Kommt dazu, dass Online-Shops eine gewisse Seriosität fehlte.
Wenn ich eine Luxusuhr für mehrere tausend Franken im Internet kaufe oder einen Diamantring, ist es wichtig, dass ich Vertrauen habe, dass das Produkt auch echt ist.
Dieses Vertrauen entwickeln die Luxusliebhaber immer mehr. Sie verlieren langsam die Scheu, in Internetshops große Beträge für Designerkleider, Taschen und Schmuck auszugeben. Luxusgüterspezialist Thiel beobachtet zum Beispiel, dass in den USA Verlobte ihre Trauringe schon heute sehr fleißig online kaufen.
Aber erst in dem Moment, als die Angebote dort deutlich differenzierter wurden, die Möglichkeit, die Ringe in 3D zu sehen und ein vertrauenswürdiges Zertifizierungsverfahren dahinter stand.
Auch Schweizer Firmen haben Erfolge im Online-Verkauf vorzuweisen. So hat der Uhrenhersteller Omega im Januar eine kleine Spezialserie ausschließlich übers Internet angeboten. Nach wenigen Stunden war sie ausverkauft. oder Richemont. Der Konzern hält eine große Beteiligung an einem Online-Marktplatz, der lediglich Luxusgüter verkauft. Hugues Net-a-Porter ist an der Mailänder Börse kotiert und weist stolze Wachstumszahlen aus. Und trotzdem, noch kommen lediglich 6-7% des Umsatzes der Luxusgüterbranche vom Online-Verkauf, schätzen verschiedene Experten. Bei Schmuck und Uhren dürfen es sogar noch weniger sein. Zum Vergleich, Unterhaltungselektronik wird bis zu 30% online verkauft. Luxusgüterexperte Thiel warnt deshalb auch.
Ich glaube, dass die Industrie als Ganzes einen Aufholbedarf hat und wirklich aufpassen muss, dass sie hier den Zug nicht verpasst.
Ansonsten könnten Branchenfremde den Online-Verkauf an sich reißen. Thiel denkt dabei an Plattformen wie Amazon. Keine glänzende Aussicht, denn dann müssten die Hersteller von teuren Kleidern und edlen Uhren ihre Margen mit einem Tech-Giganten teilen.
Rendezvous 10 vor 1. Der Mann polarisiert, US-Präsident Donald Trump, auch im eigenen Land. Praktisch kein Tag vergeht mehr in den USA ohne Straßenproteste. Eine neue Bürgerbewegung ist entstanden. Junge Menschen engagieren sich zum ersten Mal, Alt-68er steigen wieder ein. Sie gehen regelmäßig auf die Straße und organisieren sich in Gruppen, um die Ziele der Regierung in Washington zu bekämpfen. Wie gehen sie vor? Priscilla Imboden hat zwei von ihnen in San Francisco getroffen.
Er war dabei, als Martin Luther King seine berühmte «I have a dream»-Rede hielt. Er marschierte gegen den Vietnamkrieg. Anschließend zog sich Stephen Shapiro zurück, 40 Jahre lang. Jetzt ist der 74-jährige Historiker und Musiker wieder aktiv geworden.
Well, I think that the basic tenets of our version of democracy.
Die Grundpfeiler unserer Demokratie sind bedroht. Die Unabhängigkeit der Medien und der Justiz. Unsere Demokratie ist sowieso schon limitiert, wenn man bemerkt, welche Rolle das Geld darin spielt. Aber jetzt wird sie grundsätzlich in Frage gestellt. Deshalb engagiert sich auch Emily Morris. Für die 28-jährige Kommunikationsberaterin ist es aber das erste Mal.
So this is completely new for me and I just was so worried after the election and there was this, you know, feeling of helplessness and what do I do and how do I take action?
Das ist ganz neu für mich. Ich habe mir riesige Sorgen gemacht nach den Wahlen, fühlte mich hilflos. Da las ich den Indivisible Leitfaden und sah, was ich tun kann. Und dies nicht nur alleine, sondern in einer Gemeinschaft. Seither engagiere ich mich. Der Indivisible-Leitfaden ist ein Aktionsplan, der Strategie der rechtskonservativen Tea Party-Bewegung folgt. Angestellte demokratische Kongressabgeordneter haben ihn verfasst und kurz nach den Wahlen ins Netz gestellt. Seither haben sich landesweit 6'000 Gruppen gebildet, die dieser Strategie folgen, um die Pläne Donald Trumps zu durchkreuzen. Stephen Shapiro und Emily Morris sind Mitglieder einer solchen Gruppe. Sie nehmen an Demonstrationen teil, rufen Kongressabgeordnete an, besuchen sie in ihren Büros und verlangen von ihnen, gegen die Politik Trumps Widerstand zu leisten. Ziel ist ebenfalls, die Republikaner in den Kongresswahlen im kommenden Jahr von der Macht zu verdrängen. Dazu müssten die Demokraten im Repräsentantenhaus 24 Sitze gewinnen. Shapiro sagt,
7 of those seats could be in California. That's an area where between our pocketbooks and our physical presence we can make a difference in this election coming up. And I hope to be a part of that.
7 dieser Sitze könnten in Kalifornien sein. Da können wir mit Spenden und an Türen klopfen mithelfen. Ich werde dabei sein. Die Mobilisierung, die jetzt stattfinde, sei erstaunlich, sagt Stephen Zunes, Politologieprofessor der University of San Francisco.
Just in terms of numbers, this is the largest mobilization of Americans in street protests in US history.
Es findet die größte Mobilisierung an Straßenprotesten der US-Geschichte statt. Sie ist stärker noch als in den 60er Jahren. Im Januar waren geschätzte 3,1 Millionen Menschen für den Frauenmarsch auf der Straße. Das ist mehr als je. Es ist bemerkenswert. Die neue Anti-Trump-Bewegung sei friedlich, gut organisiert und fähig, je nach Situation, sowohl innerhalb des politischen Systems wie auch auf der Straße Druck aufzubauen, sagt Zunes, der auf Bürgerbewegungen spezialisiert ist. Im Gegensatz zu den Bewegungen der 60er Jahre sei sie außerdem breiter abgestützt.
The difference between the movements I see emerging now and those of the 1960s is that they're a lot more diverse.
Damals waren es vor allem Jugendliche, die sich engagierten. Jetzt seien es junge und alte Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, stellt Zunes fest. Die Voraussetzungen sind also gut. Die Frage ist aber, ob die Mobilisierung anhält. Die Tea Party-Bewegung war erfolgreich als Stachel im Fleisch der Republikanischen Partei, bis heute. Die Occupy Wall Street-Bewegung hingegen ist wieder praktisch von der Bildfläche verschwunden. Die Widerstandsbewegung gegen Trump zeigt viel Energie und Entschlossenheit. Spätestens an den Kongresswahlen im nächsten Jahr wird sich zeigen, wie wirksam sie wirklich ist.
Priscilla Imboden aus San Francisco. Die Widerstandsbewegung gegen Donald Trump ist Thema der Wochensendung International. Morgen Samstag um 9 Uhr auf SRF 2 Kultur und Sonntag um 6:30 abends auf SRF 1. Einig sind wir uns in der Schweiz nicht immer so schnell. Kein Wunder in einem derart föderalistischen Land. Und da passt es auch, dass wir von Anfang an uneins sind, wie die nächste Landesausstellung aussehen könnte. Seit dieser Woche gibt es zwei neue Ideen. Die Idee der Zürcher Stadtpräsidentin, eine Expo in den 10 grössten Städten der Schweiz, verteilt aufs Land. Die andere Idee, eine Expo nur in Dübendorf. Zwei Ideen, zwei Weltanschauungen. Lukas Schmutz.
6 Landesausstellungen gab es in der Schweiz bisher. 5-mal fanden sie an einem Ort statt. Die letzte, die Expo 02, hatte 4 Schauplätze.
Und nun kommt Zürichs Stadtpräsidentin Corinne Mauch und schlägt eine Expo in den 10 grössten Städten der Schweiz vor. Zu ihrem Projekt von St. Gallen über Bern und Zürich bis Genf, Basel und Lugano sagt sie:
Man kann es als Weiterführung des dezentralen Ansatzes der Expo 02 nehmen, aber es geht einen sehr großen Schritt weiter, nämlich auf das ganze Land.
Inhaltlich soll es aber keineswegs nur um die Städte gehen. Das zentrale Thema ihrer dezentralen Expo skizziert Zürichs Stadtpräsidentin so:
Das Thema des Zusammenlebens, was sind die Herausforderungen der Zukunft, wie bewältigen wir die? Auch natürlich die Frage, wie entwickelt sich das Verhältnis von Stadt und Land, ist etwas, das wir gemeinsam haben und das uns gemeinsam beschäftigt.
Und dann erzählt Corinne Mauch, wie überrascht und froh sie war, dass die Präsidenten der anderen 9 Städte mitmachen wollen. Sie meint, es sei wichtig und unüblich, dass eine starke politische Kraft schon beim Anschub einer Expo mit dabei sei.
Die 10 Städte haben ein gemeinsames Gefäß, sie sind eine Interessengemeinschaft und das gemeinsam von Beginn weg zu machen, ist auch ein völlig neuer Ansatz.
Dass die Städte schon über die Infrastruktur für große Anlässe verfügen, ist für sie eine weitere Stärke des Konzepts. Und klar, aktuell gibt es auch noch viele ungelöste Fragen. Wie etwa kann an einer im Land verstreuten Ausstellung ein kohärenter Expo-Geist entstehen? Juri Steiner heißt der Mann, der sich nun mit den ungelösten Fragen des Projektes beschäftigen wird. Er bringt in Expo-Dingen viel Erfahrung mit. Als einer der Macher der Expo 02 mit 4 Arteplagen sagt er über die Idee mit 10 Standorten:
Ja, ist klar, das ist eine der großen Knacknüsse. Wie kann man das auf eine Art von Expo oder ein Erlebnis zusammenführen, wenn man merkt, eben schon die Expo-Erfahrung gezeigt hat, dass 4 Arteplagen an einem oder 2 Tagen Besucherdauer kaum zu bewältigen war?
Ohne vorgreifen zu wollen, sagt er, vielleicht seien nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich verstreute Expo-Momente denkbar. On verra. Jetzt soll erstmal geredet werden mit Stadt und besonders auch mit Landleuten von Romanshorn bis Genf. Steiner ist nicht der einzige Ex-Expo-Macher, der an einer neuen Landesausstellung tüftelt, die ihre Tore in vielleicht 10 Jahren öffnet. Auch der Szenograf Peter Sauter hat sich mit Expo 02-Kolleginnen zu einer neuen Expo-Gruppe zusammengetan. Aber diese Gruppe wendet sich vom dezentralen Expo-Konzept von damals entschieden ab.
Wir nennen das ganze Jahr ein Rendezvous der Schweiz. Und wir denken, wenn man sich in einem Rendezvous tatsächlich real begegnet, dann kann das logischerweise nur an einem Ort sein.
Expo also wieder an einem Ort, um neu auszuloten, wie Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zusammenspielen. Doch wo? Die Gruppe ging auf Ortsuche und wurde fündig.
Der Flugplatz Dübendorf, den finden wir den idealen Ort, weil er perfekt zwischen Stadt und Land liegt. Dazu kommt, dass das Ganze in Bewegung ist. Insbesondere entsteht ein großer Innovationspark und die die Fläche ist eine ideale Fläche für eine Zwischennutzung, für eine temporäre Landesausstellung.
Zwar landet die Expo auf dem Flughafen Dübendorf ein bisschen im Niemandsland, aber genau das erlaube der Landesausstellung, die Schweiz ein bisschen neu zu erfinden. Auch hier im Grenz- und Grau- und vielleicht Grünbereich zwischen Stadt und Land. Steiner und Sauter unterwegs mit zwei ganz verschiedenen neuen Expo-Konzepten. Und beide wissen genau, dass es mehrere Teams und Phasen brauchen wird, bis dann irgendwann ein neues Generationenprojekt Expo wirklich entsteht.
Lukas Schmutz, wie groß ist die Chance, dass die Schweiz wirklich eine weitere Expo bekommt? Dass die Expo 02 zustande kam, ist auch Franz Steinecker zu verdanken. Er ist gleich zu Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlurp.
Die Migros will ihre kleinen Geschäfte Schild und Herrenglobus unter der Marke Globus zusammenführen. Durch den Zusammenschluss fallen in der Zentrale 80 Arbeitsplätze weg. In der Türkei sind fast 60 weitere Personen verhaftet worden. Die Aktion richtete sich gegen frühere Mitarbeiter der Börse von Istanbul. Sie sollen in den Putschversuch vom letzten Juli verwickelt gewesen sein. China und die USA wollen mehr Güter handeln und ihre Märkte gegenseitig weiter öffnen. Darauf haben sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping geeinigt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.